Der GameTube Talk. Heute Folge 21. Remakes und Remaster.
Hallihallo zu einer neuen Folge GT Talk. Heute zum Thema, welche Spiele haben noch ein Remake oder Remaster verdient? Und dazu der Master of Remaster, der Fritz.
Hallo Fritz. Hallo Michi. Das war eine schöne Einleitung.
Siehst du mal, was ich mir alles so aus dem Ärmel schütteln kann. Und dafür habe ich nicht mehr richtig. Ich habe so kurze Ärmel. Da fällt eine Menge raus. Das ist Menge
ganz schön überraschend, was da alles rausfällt.
Wir wollen heute drüber sprechen, über alte Spiele, die nochmal neu aufgelegt werden sollen. Wir leben ja in Zeiten, in denen es viele, viele Remakes und Remasters gibt, aber einige Spiele bleiben am Wegesrand zurück und werden irgendwie nicht mehr mit der Liebe bedacht, die andere Spiele kriegen. Und da haben wir jetzt einfach mal, ohne dass wir irgendwie was wissen, ob da was in der Mache ist oder so, sondern einfach nur eine Wunschliste zusammengeschrieben, was wir da gerne hätten. Fritz, was wäre denn dein erster Kandidat, den du gerne in modernem Gewand sehen würdest?
Bevor ich jetzt meinen ersten Kandidaten nenne, habe ich ein bisschen überlegt, okay, wonach soll man denn, sag mal, was ist denn heute los? Was ist denn hier los? Ich muss die ganze Zeit aufstoßen. Das ist schon in der letzten Aufnahme die ganze Zeit. Es tut mir furchtbar leid. Keine Erziehung, das Kind. Furchtbar. Keine Erziehung. Nee, also, was wollte ich sagen? Genau. Ich habe mir überlegt, okay, was wären denn die Voraussetzungen dafür, dass ein Spiel einen Remaster bräuchte oder ein Remake? Was müsste also nicht mehr klappen? Und Nummer eins ist natürlich, es müsste als Spiel eine gewisse Zeitlosigkeit haben. Also es müsste als Spiel heute noch eigentlich noch funktionieren, noch Spaß machen. Aber dem Spaß und dem Funktionieren müsste etwas im Wege stehen. Entweder, dass die Technik wirklich zu veraltet ist und man auch nichts mehr drehen kann. Weil es gibt ja durchaus eine ganze Menge Spiele, die alt sind, wo man aber doch noch rumtricksen kann und Sachen drehen kann, dass sie zum Beispiel eben doch in 1080 laufen. Ja. Oder wenigstens in irgendeiner Tausender-Auflösung. Und dass man zum Beispiel die Steuerung konfigurieren kann. Also, dass man über die DOS-Box zum Beispiel die Tasten umlegen kann. Mein Paradebeispiel ist da MechWarrior für. Weil man kann MechWarrior 2 mit der DOS-Box am Laufen kriegen. Es sieht gut aus. Es gibt eine kleine Datei, dass man die Weitsicht höher stellen kann. Das ist dann auch cool. Es hat auch einen gewissen zeitlosen Look. Und du kannst über die DOS-Box die Steuerung, die ja aus einer Zeit kommt, wo WASD und Maus noch nicht Standard waren. Und wo das noch nicht mal so richtig gedacht wurde, dass man das so machen könnte.
Den Buchstaben W gab es damals noch gar nicht.
Der wurde erst später eingeführt. Also da wurden dann immer die Sendung Wer wie was. Das war so ein Durcheinander. Was?
I-O ist alt, warum?
Und aber das kann man halt umgehen. Also man kann das so einstellen, dass das vernünftig steuerbar ist. Aber deshalb habe ich überlegt, okay, bei welchen Spielen trifft das nicht zu? Bei welchen kriegt man nicht so hin, dass man das gut so irgendwie doch heute noch spielen könnte? Und mein erstes Beispiel ist eins, was vielleicht gar nicht so viele Leute kennen, aber ich habe das sehr geliebte Spiel, das heißt Albion. Das ist ein Spiel von 1996 von Blue Byte. Also die Schleichfahrt gemacht haben und natürlich jetzt halt auch Anno, also das Anno-Team. Albion ist ein Rollenspiel, das man die meiste Zeit aus der ISO-Perspektive sieht. Wenn man in Dungeons reingeht, sieht man das Ganze allerdings aus der Ego-Ansicht. Steuert sich dann auch so wie ein Ego-Shooter, aber nicht mit freien Mausumschauen, sondern wirklich nur WASD-Steuerung mehr oder weniger. Und dann gibt es nochmal so eine Weltansicht, die aber im Grunde genommen nur wie eine ausgezoomte Normalansicht ist. Hat so einen Pixel-Look.
Ich habe davon schon gehört, aber ich habe das noch nie gespielt und ich gucke gerade auf dem Handy Bilder durch. Ich habe das auch noch nie irgendwo gesehen, glaube ich.
Das ist verrückt. Also wer sich diesen Podcast auf YouTube als Video anschaut, wenn nicht zeitlich jetzt irgendwas dazwischen kommt, ich hoffe, jetzt mit der E3-Vorbereitung könnte ein bisschen eng werden, aber ich werde versuchen, Gameplay-Material an diesen Stellen aufzupacken. Also ihr seht das jetzt wahrscheinlich gerade, das Spiel. Erstens, es hat halt noch alte VGA-Grafik, also sehr, sehr pixelig. Mhm. Was aber nicht so das Riesenproblem ist. Es ist eine Pixel-Grafik, die durchaus eine gewisse Zeitlosigkeit hat. Also das würde durchaus noch funktionieren. Und das gibt's auch. Es gibt das Spiel auf GOG und es ist hat eine coole Geschichte. Es ist so eine Sci-Fi-Geschichte, dass halt ein Raumschiff einen neuen Kolonieplaneten besuchen soll. Und dann stürzt da so ein Shuttle ab und stellt sich heraus, dass da lauter Spezies schon sind und merkwürdige Katzenwesen. Und dann gibt's halt, ist man mit einer Party unterwegs, also einer Gruppe von Figuren, die auch charmant geschrieben sind, und kämpft und questet sich da so ein bisschen durch die Welt. Und was halt leider echt furchtbar ist, und du kriegst es nicht sauber eingestellt, ist für heutige Verhältnisse die Steuerung. Die ist nervig. Du kannst das Ding entweder mit der Tastatur steuern und dann brauchst du aber immer die Maus, um dann irgendwelche Sachen in der Umgebung anzuklicken, mit denen du interagieren willst. Und die reagiert aber nur in so einem kleinen Umkreis um dich herum. Du kannst aber auch nicht komplett Maus steuern, dass du sagst, geh mal dahin, sondern du kannst dann diese Maussteuerung machen mit von wegen, also wenn ich mich jetzt richtig erinnere, dass du die dann so gedrückt hältst und damit dich drehst und dann mit den Tasten zumindest vorwärts und rückwärts und so gehst. Aber egal, wie man das macht, es gibt verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Jede ist unbequem und blöd. Also wirklich jede ist irgendwie so, dass du denkst, ach, es ist alles leidig und du kannst es auch nicht, du kannst es nicht mappen. Also ich habe versucht, das mal auf dem Gamepad zu mappen oder irgendwie gut einzustellen. Das geht einfach nicht. Und dieses Spiel hätte ein Remaster würde mir ja schon reichen. Auflösung ein bisschen hochpushen. Ist wahrscheinlich bei so einem handgestellten Pixelgrafiken schwierig. Aber in erster Linie die Steuerung so überarbeiten, dass sie einfach bequem nach heutigen Standards funktioniert. Und vor allen Dingen, dass sie einfach gut auf dem Gamepad funktioniert. Weil ich meine, das ist ein Top-Down-Spiel in der Regel der Zeit, in der meisten Zeit. Das könnte man problemlos auf dem Gamepad mappen, dass man das vernünftig gut steuern könnte. Und das ist steuerungstechnisch auch nicht sehr kompliziert. Die Tiefe kommt durch die Geschichte und so. Und das ist so schade, weil ich würde mich so gerne hier auf die Couch packen und das einfach nochmal erleben, diese Geschichte einfach nochmal spielen. Mhm. Und es ist so eine Qual, das zu steuern. Es ist so nervig, egal wie du das machst. Und deshalb, weil es eben auch eine zeitlose Geschichte ist. Sie ist heute noch interessant und spannend. Und wie gesagt, ich finde auch, die Grafik hat was Zeitloses, weil sie eben so Pixel gemalt aussieht. Deshalb würde ich das gerne als Remake oder wenigstens ein Patch für die Steuerung sehen. Aber das hat nie große Wellen geschlagen. Es hat eine eingeschworene Fangemeinde, würde ich sagen. Also wer das gespielt hat und kennt, spricht in der Regel in den höchsten Tönen davon. Aber es hat nie große Reichweiten oder so erzielt. Aber ich fand das super.
Ich bin ja da deutlich weniger leidensfähig als du. Also ich habe kaum Geduld, mir irgendwie großartig Fan-Patches und mir die Sachen so hinzumodden, und meistens ist mir das Ergebnis dann immer noch zu alt. Also mein Problem ist immer, ich erinnere mich so an die Spiele, wie die aussehen, nachdem du irgendwie 2 Wochen da reingesteckt hast. Und wenn ich dann wüsste, wie die eigentlich ursprünglich ausgesehen hätten, dann würde ich mir am liebsten hier ein Fleischthermometer ins Hirn rammen, um sie alle zu vergessen. Das heißt, die meisten von den Sachen, die ich auf meiner Liste habe, die würde ich eigentlich ungern als nur ein Remaster, sondern wirklich als ein richtiges Remake sehen. Also dass diese Grundidee, die Geschichte an sich, worum es in dem Spiel ungefähr geht, dass das erhalten bleibt, aber dass das mit moderner Technik, mit modernem Gameplay neu aufgelegt wird. Und das Erste, was ich gerne hätte, wäre eine aufwendige Neuauflage von Secret of Evermore. Das ist ein Super NES-Rollenspiel damals gewesen. Und es geht grundlegend darum, dass da so ein Junge und sein Hund geraten in so ein Wissenschaftslabor rein, wo gerade so ein komischer Versuch stattfindet, und dann werden die in eine andere Dimension teleportiert. Und es geht jetzt eben das ganze Spiel darüber, man ist in dieser mysteriösen Welt, diesem Evermore, und man muss wieder nach Hause. Und das Ganze ist immer, bist der Junge und du hast diesen Hund mit dabei, der Hund ist quasi dein Partymitglied, du hast Actionkämpfe in Echtzeit, und das wäre halt in dieser modernen Neuauflage dann einfach ein Open-World-Spiel, aber halt ein Open-World-Rollenspiel mit richtig vielen Quests, aber immer mit diesem Hund, was ja ein System ist, was auch Fable viel hatte. Das fand ich super cool, also wie Fable auch den Hund irgendwie eingesetzt hat, und das würde ich gerne nochmal in so einem Spiel sehen. Das Coole bei Secret of Evermore ist, dass...
Ich google das mal kurz nebenher, damit ich mal ungefähr das Bild davon habe, weil wir haben natürlich jetzt nicht vorher abgesprochen, wer welches Spiel hat, ne?
Das ist damals ja natürlich ein ganz klassisches Super-NES-Ding. In so einer Draufsicht guckt man das halt an, mit so comicartiger Sprite-Grafik einfach. besonders geile Bosskämpfe, riesige Monster, so bildschirmfüllende Superbosse, die man da irgendwie kaputt macht, die endlos Lebenspunkte haben. Also wenn du da nicht entsprechend vorbereitet bist und gute Waffen hast und die Taktiken kennst und die Schwachpunkte kennst, dann kannst du da ewig dran rumhauen. Also die Bosskämpfe müssen auch in diesem Remake quasi ein großer Fokus sein. Und das Coole ist eben, das ist so Genre-Bending, weil diese Welt besteht aus mehreren Epochen und der Hund, den man dabei hat, der verändert sich immer passend zur Epoche. Also wenn in der Steinzeitwelt am Anfang ist es ja wie so ein zottliger Wolf, dann ist man später irgendwie auch in der Zukunft unterwegs, wo der Hund dann halt so ein Roboterhund ist, der so aus wie von den Jetsons so ungefähr. Und der Hund verändert sich immer. Das wäre halt das, was ich auch in dem Neuen gerne drin hätte. Das könnte dann natürlich, wenn es unbedingt sein muss, auch irgendwelche so Games-as-a-Service-Online-Komponenten drin haben, damit da wieder irgendwie die Kohle reinkommt. Aber im Großen und Ganzen hätte ich gerne einfach ein aufwendiges Remake von Secret of Evermore. Das liegt hauptsächlich daran, das habe ich, glaube ich, schon mal an anderer Stelle erzählt. Ich hatte das ja nie durchgespielt, weil ich das damals aus der Videothek immer ausgeliehen hatte und kurz vor Schluss hat jemand meinen Spielstand gelöscht.
Die sind ja, die Spielstände Ach, das sind, ist das Spiel!
Die Spielstände sind ja quasi auf dem Modul mit drauf. Und ich habe keinen Bock mehr, das alte nochmal durchzuspielen. Deswegen wäre es doch echt nett, liebe Spieleindustrie, wenn ihr dann ein aufwendiges Remake für hunderte Millionen Dollar machen könntet. Danke.
Aber ich finde das vom, also von dem ganzen Setup total cool. Also ich schaue es mir gerade so aus dem Video an. Erstmal relatable Figuren. Auch dieses Begleiterding mit dem Hund.
Kannst du auch benennen super
und so. Also Konstellation. Ja. Und eher so als Figur. Das, also auch dieses durch die Generationen gehen, finde ich voll cool. Das ist eigentlich ein super Ding. Also könnte man sofort nochmal neu machen. Aber ich sehe jetzt hier auch das Gameplay. Du kannst das alte mit einem Super NES-Emulator noch problemlos spielen, oder? Ich meine, also wenn man jetzt nicht sagt, man will ein richtiges Remake, das einfach über einen Emulator ein bisschen schön gezogen. Steuerungsmäßig sieht das ja sehr
okayisch aus. Ich denke mir halt immer so, was jetzt auch noch Menschen ansprechen soll.
Ja.
So, wenn das jetzt halt irgendwie ein großer Verkaufserfolg werden soll, dann müsste da schon mehr gemacht werden.
Ja, gerade die, was du auch meintest mit von wegen, was natürlich ein bisschen schwierig ist mit dieses teilweise doch Design aus den 90er Jahren mit diesen Bosskämpfen, die jetzt vielleicht einfach von, also dass ein paar Designsachen einfach ein bisschen gestreamlined sein müssten. Ja. Ein bisschen flotter alles, vielleicht weniger Grind drin und so eine Geschichten. Weil an sich, also ich finde, das sieht total sympathisch. Also ich kann schon nachvollziehen. Das ist so ein bisschen, Soundtrack, was mich davor abhält, das Dings hier, Chrono Trigger mal wirklich zu spielen, weil das ja auch ein bisschen sich zieht.
Aber das ist ja auch ein Spiel, ich kann mir nicht mehr guten Gewissens irgendwie eine Neuauflage von Chrono Trigger wünschen, weil jedes Mal, wenn das jemand tut, dann leiden Menschen. Dann wird das immer so eine halbscharig hingeschissene Portierung und dann muss das wieder hunderte Jahre entweder irgendjemand gerade modden oder zusammenpatchen und nein, lass es bitte einfach ruhen.
Ja, verstehe ich schon. Aber weißt du, was ich meine mit diesem, dass man sagt, okay, da müssten einfach ein paar Sachen ein bisschen schneller wahrscheinlich gemacht werden und modernen Standards angepasst werden. Ja, bist du durch?
Mit Secret of Evermore, ja.
Ja, dann mache ich einen ganz großen Zeitsprung und von 1996 zurück in 2009 oder so, ich glaube 2009, und zwar zu Resistance 3, der, wie ich finde, neben Killzone 3 beste Shooter auf der PlayStation 3, einer der besten Shooter aller Zeiten, also ein fantastischer Shooter,
den niemand gespielt hat,
und der leider auch ehrlich gesagt immer noch nicht vernünftig mit dem PlayStation-Emulator läuft. Demon's Souls zum Beispiel, was ich auch hier ursprünglich aufgeschrieben hatte, muss man fairerweise sagen, kann man mit dem PlayStation-Emulator jetzt in 4K echt gut spielen. Also es funktioniert, wenn man wirklich leistungsstarken Rechner hat und man hat noch das Original, kann man sich ja die DVD, kann man ja quasi die Blu-ray benutzen und dann auf dem PC über den Emulator spielen. Das ist auch nicht, verboten. Wenn ihr die Blu-ray habt, könnt ihr das problemlos über einen Emulator spielen. Das ist, ihr dürft
sagt
nicht
dem Haftrichter, Fritz hat euch das erlaubt.
Nee, wenn du spielst, wenn du Spiel hast, kannst du das ist kein Ding. Du darfst halt nicht musst halt das Spiel haben. Genau. aber Resistance 3 funktioniert damit noch nicht. Aber es ist so wahnsinnig gut. Ich habe es letztens nochmal auf der PlayStation 3 gespielt. Es sieht immer noch ziemlich cool aus. Klar, wie du schon sagst, auch es ist halt nicht so schön, wie ich es in Erinnerung habe, weil man ist halt heute 1080 gewohnt und dann doch irgendwie 60 Frames gewohnt. Und ehrlich gesagt, ich glaube, das kratzt oft auch schon. Es kommt oft nicht mal an die 30 ran. Weil es ja wirklich aus dieser Konsole rausgeholt hat, was ging. Aber ich fand es auch, es war auch nochmal so ein Sprung von Resistance 2 zu Resistance 3. Resistance 2 war auch cool, aber Resistance 3 hatte, sah nochmal so viel besser aus, war so viel besser auch von der Erzählung her, von der Stimmung, von der Atmosphäre. Es war ja wie so ein Roadtrip, einmal quer durch Amerika. Es hatte was sehr Half-Life 2iges in seinem Roadtrip-Charakter. Es war, wie ich fand, auch emotional ziemlich gut
Spielt man
erzählt.
da nicht irgendwie so einen Feuerwehrmann oder so? Oder also nicht so
Genau.
diesen Soldaten-Heini, sondern eher jemanden, der halt nicht so
Ehemaligen Feuerwehrmann, man spielt.
mordet,
Man
ja.
spielt sogar den, der den Helden aus Teil 1 und 2 umgebracht hat. Deshalb ist der ja auch so,
Ach,
deshalb ist der
stimmt,
ja auch
ja.
so ein bisschen angefeindet oft
Ja.
am Anfang. Aber der musste den umbringen, weil der sich halt verwandelt hat. Und das war auch okay für den. Also der Held hat auch gesagt, bring mich um, ich werde hier langsam zur Gefahr. Und der ist so ein, ja, um seine Familie zu retten, die auch am Anfang gut vorgestellt wurde, finde ich. Ist er halt auf dem Weg durch Amerika, durch nach New York, glaube ich, muss er, um da so einen komischen Tower dann zu schließen. Es ändert sich vom Wetter, es geht irgendwie los, irgendwo in Kornspeicher Amerikas, glaube ich, geht es so los. So typische Kleinstadt, die dann, da kommt dann ein Tornado rein und reißt diese ganze Kleinstadt weg, während dann auch noch so eine Alien-Invasion stattfindet. Wahnsinnig viel mit Partikeleffekten. Ich liebe es ja immer, wenn irgendwie große Maschinen durch Holzhäuser durchrennen. Das war bei Half-Life-Episode, ich glaube, Episode 2. Half-Life
Ja.
2, Episode 2 war das schon so geil, wie diese Strider durch dieses Holzhaus durchrennen und dieses ganze Holz zerberstet. Und das ist bei Resistance 3 auch so eine Szene. Du läufst so eine Scheune durch und in dem Moment läuft einer von diesen riesen Robotern durch diese Scheune durch und batsch, alles haut sich weg. Das ist so cool.
Aber wenn wir mehr Geld für Visual Effects hätten, dann würde jetzt quasi durch dein Holzdach irgend so ein riesen
Ja, so.
Strider kommen, dich wegfressen, aber naja.
Deshalb wohne ich ja hier so vor Holz,
Du
weil ich immer
hoffst
hoffe.
jeden Tag drauf.
Ja, hoffentlich. Heute Mad Cat. Ja, und das ist halt so schade. Und ich verstehe auch ehrlich gesagt, ich verstehe das nicht so richtig. Weil viele Spiele aus der Endzeit der PS3 wurden ja dann einfach nochmal schnell rübergeholt auf die PS4 und haben dann nochmal echt gut Geld gemacht. Ich verstehe nicht so richtig, warum Sony das mit Resistance und auch mit Killzone 3, was ich auch hier auf der Liste habe und was ich jetzt einfach mal mit reinschmeiße, und Killzone 2 und 3 eigentlich, warum sie es nie mit diesen drei Spielen gemacht haben. Weil die sind, Killzone 2 und gerade Killzone 3 ist so ein toller Shooter auch, abwechslungsreich und cool erzählt, eine gewisse Tragik drin. Klar, gut, sie hatten dann Killzone. Sie hatten natürlich ein Killzone-Spiel als Starttitel bei der PS4, aber das war halt nicht so gut wie Killzone 3. Nicht, ich würde nicht mal sagen,
Shadowfall,
dass es so
ja.
gut wie Killzone 2 war. Deshalb haben sie es auch da vielleicht nicht gemacht. Aber es ist so schade, Resistance. Ich meine, Insomniac, das sind die Macher, die Ratchet & Clank gemacht haben, das sind die Macher, die Spider-Man gemacht haben. Das ist so ein erfahrenes und so ein gutes Team und sie haben so, das ist echt wirklich shootermäßig ein Meisterwerk. Und es hätte es verdient, nicht so unterzugehen und so unbeachtet zu bleiben, weil es wirklich, also dieser, ich weiß noch, wir haben damals die erste Stunde gespielt, so als so eine Art, ja, Let's Play auf dem YouTube-Kanal, glaube ich, auf dem
Ja.
GameStar-YouTube-Kanal, wo wir dann aus diesem Dorf raus sind und der zweite ist ja dann, bist ja dann auf diesem Schiff unterwegs und fährst dann durch überflutete New Orleans-ähnliche Stadt und auch das ist von der Atmosphäre alles so, so gut, also ein
Ich kann mich
wahnsinniges
echt nicht mehr an
Fingerspitzengefühl.
viel Details aus dem Spiel erinnern, aber dass es so eine Wahnsinnsatmosphäre hatte, das weiß ich immer noch. Also das ist
Ja.
schon geil.
Das Ende ist ein bisschen umstritten, weil es vielleicht jetzt nicht ganz so dem ganzen Spiel gerecht wird. Wurde ein bisschen drüber gezankt. Aber insgesamt, also man kommt ja dann später auch nochmal in größere Städte. Es ist nicht ganz so on the nose wie der zweite Teil, der sehr over the top oft war. Das ist es gar nicht. Aber das ist auch die große Stärke, weil es eher schafft, auch mal die kleinen Töne zu erwischen. Oder eben mal diese von wegen diesen einsamen Kampf von ihm auch gut darzustellen. Beim zweiten, der zweite war ja eher so eine Art Call of Duty. In seiner ganzen Ho, wir machen jetzt Massen von Einheiten und Massen Riesenschlachten. Und der dritte war dann eher wieder
War so ein Vater,
der
der halt seine
Einsame.
Familie
Ja.
beschützen soll, ja.
Also ich hoffe ganz stark darauf, dass dass irgendwann der PlayStation 3 Emulator das Ding flüssig und in gut darstellen kann, weil ich habe sogar, ich habe es witzigerweise gestern hier durch die CDs durchgeguckt, ich habe es zweimal noch. Ich habe die Blu-rays noch zweimal. Einmal so eine Promo-Version und einmal eine klassische Verkaufsversion. Sobald das funktioniert, das machen wir nochmal als Let's Play. Das müssen wir irgendwie machen. Das spreche ich jetzt gerade hier hoch und heilig.
Ist ja, dann wird es garantiert passieren.
Ja, finde ich geil. Fände ich super.
Das nächste Spiel auf
meiner Würde mir übrigens ein Remaster reichen. Also brauche ich kein Remake von.
Da bist
also
du
einfach hochpushen.
Okay.
Einfach 1080, 60 Frames, fertig.
Mach halt einfach. Drückt halt einfach auf den Button, ihr faulen Heinis.
Diese faulen Videospielentwickler, hört man ja immer wieder. Die muss man bis zu 24 Stunden im Büro durchpeitschen, damit die mal was machen.
48 Stunden pro Tag.
48 Stunden pro
Tag. Drunter machen sie es nicht. So, das Spiel, das ich mir in aufgehübschter Form zurückwünsche, ist der GameCube-Klassiker Eternal Darkness, Sanity's Requiem.
Wusste ich, das kommt bei dir.
Ja, natürlich, weil das Blöde an der Sache ist, man hätte das ja, wir hätten das ja schon so halb fast bekommen. Also, um nochmal das einzuordnen, Eternal Darkness von Silicon Knights, einem der größten Pfeifenentwickler überhaupt, die halt irgendwie es hingekriegt haben, too ein geiles human. Spiel zu machen. Warte mal, ich hab das hier gerade noch.
Too Human?
Ja.
Weil das hab ich auch. Das habe ich letztens am Trödelmarkt gekauft.
Ich auch.
Weil ich dachte, wenn die das aus dem Markt nehmen mussten und überall aufkaufen wollen, dann kaufe ich das. Ich finde es so schade, dass es keine Xbox One Backwards-Kompatibilität hat, beziehungsweise keine, was natürlich bei dem Ding geil wäre Xbox One X Backwards-Kompatibilität bei dem Too Human. Weil ich fand das gar nicht so schlecht. Das wurde ja dann sehr runtergemacht.
Das war natürlich nicht so cool. Ich guck auch gerade.
Das war nicht so cool, wie sich alle erhofft hatten. Aber ich sehe es, ich hol's.
Erzähl du. Fritz hol's. Also, der gleiche Entwickler, der To Human gemacht hat und damit Millionen verbrannt hat, hat auch Eternal Darkness gemacht. Vorher natürlich für den Nintendo GameCube. Und das ist ein Horrorspiel gewesen, in dem es so im Großen und Ganzen Resident Evil Alone in the Dark artig man so ein Herrenhaus erstmal erforscht. Und in diesem Herrenhaus findet man dann eben immer irgendwelche Objekte, die Erinnerungen freischalten, auch so ein bisschen Assassin's Creed-mäßig, innerhalb der Blutlinie der Hauptfigur. Ich glaube, die Familie hieß Roy was, kann das sein? Oder verwechsel ich das gerade mit was anderem? Da, Fritz hat Too Human, das Cover hält er gerade in die Kamera. Genau, das habe ich auch. Jedenfalls ist der Kniff an diesem Spiel zum einen, man spielt also als Main-Hub des Spiels so eine junge Frau, die durch so ein Horrorhaus rennt. Und die erinnert sich dann immer wieder an Sachen, die in ihrer Vergangenheit, nicht in ihrer, sondern in der Vergangenheit ihrer Blutlinie passiert sind. Und dann springt das eben wild durch die Epochen. Irgendwo zu den Römern, dann irgendwo französische Revolution, dann irgendwo in die Gegenwart, aber so ein, ich glaube, im Irak, so ein Feuerwehrmann, der irgendwo dann eingeschüttet ist. Das ist immer der Kampf dieser einen Familie gegen so eine finstere Bedrohung. Und das Geile daran ist, es gab halt du kannst halt Schaden auf dein Leben kriegen, du kannst irgendwie deine Mana verballern, indem du so Zaubersprüche sprichst, aber das Coole ist, es gab halt den Sanity Meter, also eine extra Anzeige, wie gut bei Trost deine Hauptfigur noch ist. Und wenn dieser Sanity Meter angefressen war, hat dieses Spiel so geile Halluzinationen eingebaut. Also wirklich, ich weiß gar nicht, ob ich jemals alle Sachen gesehen habe, aber so abgedrehte Sachen, die man heute nur noch kennt, wie zum Beispiel dieses in Batman Arkham, wenn Scarecrow einen mit Angstgas, also dieses Brechen der vierten Wand, aber so par excellence Wahnsinn. Zum Beispiel, da gab es so Sachen wie, du verlässt deinen Raum und dann kommst du ins Hauptmenü und da kommt eine Fehlermeldung von wegen, dein Spielstand ist kaputt. Und dann sagst du, was? Und von vorne anfangen und dann fängst du von vorne an und dann ist das Spiel einfach total weird und auf einmal hört es mittendrin auf und dann steht plötzlich wieder die Figur in dem Raum, bevor du aus der Tür rausgegangen bist, vorher und sagt, why is this happening? Oder plötzlich wird halt dieses, was man aus den Metal Gear Spielen auch kennt, dieses kein Videosignal, diese Fehlermeldung von der Konsole eingegeben. Dann stehst du auf und wenn du ganz vorne dann bist, kommt da so voll der laute Jumpscare, so, dass du halt gerade direkt vorm Fernseher stehst. Oder du kommst zur Tür rein, da steht deine Figur da schon drin und fängt an, dich anzugreifen und lauter so geile Sachen. Oder was ist, ein so ein Ding ist, geh dann in den Raum rein und plötzlich platzt deinem Charakter einfach der Kopf. Sich aus. so ein gutes Spiel war das damals. Und da wollte ich halt immer mal ein Remake haben, weil diese ganze Welle von Horror-Games und Indie-Horror-Games, das kam ja erst Jahre später. Und wie die inzwischen aussehen, wie das inzwischen aussehen könnte, die technischen Möglichkeiten sind so viel besser mit diesen HD-Konsolen. Das muss ich auch aufstoßen. Das würde auf jeden Fall ein Remake verdienen. Und das Witzige ist, es gab dann Versuche von der Nachfolgefirma von Silicon Knights. Die sind ja dann in so einem Rechtsstreit untergegangen. Fritz hat es gerade hochgehalten wegen Too Human, weil die dann irgendwie Epic verklagt haben, weil die Unreal Engine das nicht kann, was sie können soll. Und Epic sagt, ihr seid einfach nur unfähig. Und am Ende haben die den Gerichtsstreit verloren und mussten dann irgendwie auch alle Kopien von Too Human vernichten, die nicht verkauft wurden. Das heißt, es ist eigentlich auch eine Rarität, dieses Spiel irgendwie zu haben. Und dann ist Silicon Knights untergegangen und dann haben die ein Nachfolgerstudio gegründet. Und das hat dann angefangen mit den Arbeiten an Shadow of the Eternals, also quasi so ein Nachfolger im Geiste von Eternal Darkness, aber mit moderner Technik. Und das war aber irgendwie schon 2013 und dann ging das ein Jahr und noch ein Jahr. Und in der Zwischenzeit hat dieser, also der Gründer, ist der Dennis Dyack, der hat dann noch eine Firma und noch eine Firma. Und dann hieß es plötzlich, ja, das wird nicht nur ein Spiel, weil wir machen auch eine Fernsehserie und einen Kinofilm noch mit dazu. Und ich sage, Alter, mach halt erstmal ein Ding fertig. Die letzte Nachricht dazu war irgendwann 2018, dass die Entwicklung von dem Shadow of the Eternals mal wieder auf Eis gelegt wurde, weil sie erst irgendwas anderes fertig machen müssen. Also ich glaube da nicht mehr dran, aber irgendjemand wird doch die Kohle und die Möglichkeiten haben, einfach diese IP zu kaufen und das zu machen. Das war so gut.
Ich habe das nie gespielt. Ich habe es aber letztens auf dem Dolphin-Emulator
genau, mal ausprobiert. Genau, das kann man mit Dolphin spielen, ja.
Genau, und zwar richtig gut. Es läuft absolut flüssig. Also es gibt ja ein paar Spiele, die Dolphin-Emulator-mäßig halt immer noch Probleme machen, aber das läuft super. Und ich war total überrascht, wenn du das hochpusht und mit dem Dolphin-Emulator kannst du es ja dann einfach auf 1080 hochpushen und 60 Frames, ist ja kein Ding. Die Texturen sind viel, viel besser, als die Konsole es damals darstellen konnte. Mhm. Das ist ähnlich wie mit bei Gears of War 2 und Gears of War 3, wo das Spiel dadurch, dass das in einer höheren Auflösung ausläuft, erkennst du erst, wie gut die Texturen waren. Also ich war total überrascht, wie detailliert die Texturen von einem GameCube-Spiel damals waren. Klar, da ist so ein bisschen macht der Dolphin ja auch mit anisotrope Filterung und tralala. Aber das grundlegende Zeug, was da auf der kleinen Disk war, war viel besser, als ich erwartet hatte. Also
ich frage mich halt, ob all diese Spielereien, also dieses ganze Brechen der vierten Wand, das sind dann schon jetzt nicht diese Standardeffekte im Spiel, sondern ist ja schon ein bisschen mehr irgendwie dahinter, ob das mit dem Emulator alles so übertragbar ist. Weil da ja auch ganz klar mit, weißt du, wenn halt irgendwie die Auflösung ist halt nur so groß und dann ist halt einfach dieser Effekt, dass es halt außerhalb der Auflösung irgendwas rendert, so ungefähr. Also ich weiß nicht, ob das alles so 1:1 übertragbar ist und ob dieses Spielgefühl das gleiche geblieben ist. Das wäre halt
wichtig nicht natürlich. Ja. Ich habe es ehrlich gesagt nur bis zu diesem Maya-Level gespielt, gar nicht so weit. Und muss gestehen, bis dahin habe ich noch nicht so ganz nachvollziehen können, was jetzt der Dreh
das Spiel an sich, also soll. Das ist schon zäh. Also es ist halt einfach wie diese alten Alone in the Dark und Resident Evil Spiele. Das ist halt einfach zäh, aber diese Hallus, die machen es halt aus. Also ich habe dann irgendwann, als ich mich dann mutig gefühlt habe und es tagsüber bei hell erleuchtetem Zimmer gespielt habe, immer den Wahnsinnsmeter auf Anschlag gelassen, weil halt dann die lustigsten Hallus passieren. Aber sobald es halt draußen irgendwie dunkel wurde und so Ton aus. Das macht das Spiel übrigens auch. Das fängt an, deinen Ton leiser und lauter zu machen, ohne dass du was machen kannst. Und dann wird halt irgendwie, also der Lautstärke-Level vom Fernseher, obwohl der gar nicht zu deinem Fernseher passt, eingeblendet. Und dann machst du das ganz leise, dann drehst du den Fernseher ganz laut und dann kommt dann wieder ein so ein Schocker, musst dich halt dann voll erwischen. So gut, ey.
Cool. Wäre mal was für ein Retro-Let's
Play. Ja.
Ja, schön. Dann mach ich weiter, oder?
Ja.
Witzigerweise, da will ich jetzt gar nicht zu tief reingehen, aber ich hatte mir hier drei Titel aufgeschrieben und da war Eternal Darkness auch dabei. Und die ersten beiden Titel, die davor standen, waren aber Dino Crisis und Parasite Eve.
Dino Crisis habe ich mir auch aufgeschrieben.
Genau. Und zwar, weil ich gesehen habe, wie cool man das machen kann jetzt mit Resi 2.
Mhm.
Cool sich das übertragen lässt. Und weil ich habe die damals nie gespielt. Also nur mal, vielleicht mal kurz angespielt oder so. Und gerade Dino Crisis, also, und da hätte ich sogar fast tatsächlich auch so ein Remake richtig von, weil Singleplayer-Spiele mit Dinosauriern gibt es sowieso viel zu wenige, ja. Also geile. Ich meine jetzt nicht so ein Arc-Zeug, sondern was irgendwie was mit einer richtigen Geschichte und so, mit einer richtigen Dramaturgie. Und das fände ich ja voll cool, die irgendwie nochmal zu spielen. Klar, man kann irgendwie darüber argumentieren, ob das jetzt mit Dinosauriern im Weltraum mit Dino Crisis 3, ob das sein musste, aber kann ich nicht mal groß was zu sagen, weil ich habe den nicht gespielt, ich hatte keine PlayStation 1. Und, obwohl, das war sogar schon PlayStation 2, oder? Dino Crisis 3?
Das weiß ich nicht genau. Dritte war, glaube ich, beim PS2, aber das erste war noch auf der PlayStation 1.
Genau. Und das gab es ja auch für den PC, Dino Crisis 1. Es gibt eine PC-Version davon. Aber die ist halt, die kannst du halt auch, da kannst du, dadurch, dass es vorgerenderte Hintergründe sind, die Steuerung ist furchtbar.
Nee.
Also, es ist wirklich diese alte Panzersteuerung aus den Resi-Spielen. Ich meine, das kannst du heute echt nicht mehr machen. Und es ist halt, da lässt sich auch grafisch nichts mehr machen auf der PC-Version. Ich habe die mal installiert und es ist einfach, es geht nicht. Es ist so ein Pixelbrei. Es ist eine reine Scheiße. Aber grundsätzlich dieses, hey, Jurassic Park mäßig, das fände ich super geil. Und Parasite Eve habe ich immer auch nur, ich nie gespielt, ich immer nur Geschichten drüber gehört. Und diese ganze Riege aus dieser Resi-Horrorzeit, da finde ich, könnten echt ein paar zurückkommen. Aber das war nur der Hinweis jetzt eigentlich so ein bisschen da, da wollte ich jetzt gar nicht hin, weil das hatten wir jetzt mehr oder weniger schon. Ich hatte mir aufgeschrieben als nächstes Ding, Fallout 3 hätte ich gerne als Remaster. Und jetzt kann man natürlich sagen, das kann man mit Mods machen. Und es stimmt auch, man kann sich das Spiel deutlich, deutlich hübscher machen. Es gibt halt, ja, es gibt wirklich echt viel Texturen, Modelle, Sound, sogar eine Mod, die dann irgendwie Schattenwurf und sowas alles reinbringt. Alles cool, aber ich hätte es gerne mal einmal sauber von einem Studio mit einem zusammenhängenden Look. Und ich muss gestehen, mir würde die Technik von Fallout 4, nicht von Fallout New Vegas, sondern Fallout 4 auf dem PC, alles auf Anschlag, mit mehr dynamischer Beleuchtung drin, würde mir sogar reichen.
Das,
weil wenn,
hast du das mitbekommen,
das würde reichen.
Dass es das gab? Was? Dass das so ein Fanprojekt ist, dass die versucht haben, das.
Ach so,
eben,
ja, das hatte ich.
Das wurde dann aber gestoppt wegen den Synchronaufnahmen. Also, die haben gesagt, ihr dürft nicht quasi diese Synchronaufnahmen übertragen, weil das natürlich jetzt die Performance dieses Schauspielers war. Und dann haben die gesagt, ja, egal, dann machen wir halt auch alle Voices nochmal selber neu und so, aber ich habe dann nicht mehr verfolgt, ob das noch weitergemacht wurde oder nicht.
Ja, aber selbst da, also selbst die, also es müsste die Far Cry 4. Ich könnte mit der Far Cry 4 Engine leben, wenn sie Fallout 4 Engine. Sorry, Entschuldigung, Fallout 4 Engine, wenn sie massiv die dynamischen Lichtquellen hochpushen würden. Mhm. Weil es gibt so eine Mod, die Taschenlampe, die er in Fallout 4 an- und ausmachen kann, umwandelt in eine dynamische Lichtquelle. Und wenn man die Mod mal installiert, dann kriegt man ungefähr eine Vorstellung davon, was das für eine Auswirkung hat, wenn alle Lichtquellen so aufeinander werfen würden. Wie viel Atmosphäre das dazu reinbringen würde, wie viel plastischer es fast alle Objekte aussehen lassen würden. Und das würde schon reichen, um selbst für Fallout 4 einen gewaltigen Grafikpush zu geben. Es würde alles viel mehr aus einem Guss wirken und alles, ja, wie gesagt, also viel volumetrischer. Ich meine, ist ja logisch, Licht sorgt immer dafür, dass Objekte überhaupt erfassbar sind. Und wenn das vernünftig läuft, dann macht das so einen Unterschied. Und das hätte ich gerne mit Fallout 3, weil ich habe es ja nie wirklich gespielt. Ich habe es immer nur angefangen und ich würde es total.
Du bist Bethesdas bester Kunde, weißt du das eigentlich?
Ja, ich kaufe die Scheiße immer und dann spiele ich es nicht. Ich kaufe ja sogar die Season Pass und so. Obwohl ich kaufe die Season Pässe, obwohl ich ja nicht mal das Hauptspiel länger als 5 Stunden immer wieder dieselben 5 Stunden gespielt habe. Das ist so schlimm.
Ja.
Irgendwann mal. Arbeitslosigkeit oder Rente.
Ja.
Dann, spätestens dann. Und dann wäre es cool, wenn es eine aufgeschönte Version gäbe davon. Weil so von der Geschichte her würde ich es einfach gerne erleben und es wäre ein guter Startpunkt auch einfach, um zu sagen, okay, und danach New Vegas und dann Fallout 4. Weil die alten habe ich ja gerne gespielt, aber ja. Das ist halt schon. Ich finde, es spielt sich immer noch ganz gut und es sieht auch stimmungsvoll durchaus aus, aber es sind halt echt, also gerade was Licht angeht, oh, das ist schon hart.
Ja.
Ja. Und wir hatten ja letztes Jahr gehofft, ne? Als Fallout 76, weißt du noch, bei der E3-Ankündigung?
Da gab es ja Gerüchte, dass es ein Remake quasi von einem geben
könnte. Genau, hatten wir noch in der Vorbesprechung gesagt, oh ja, vielleicht ein Remaster zumindest. Ja. So ein bisschen Skyrim-mäßig. Hatte ich noch sehr drauf gehofft. Aber dann haben wir ja Fallout 76 bekommen.
Mein nächstes Spiel ist, genau wie du jetzt sagst, auch ein Spiel, was ich nie so richtig gespielt habe, was ich aber gerne, ich würde diese Lücke gerne schließen, aber ich kann es mit dem alten nicht mehr machen. Ich hätte gerne ein neues Silent Hill. Also ein neues Silent Hill 1 oder von mir ist auch ein neues Silent Hill 2. Und diese, es tut mir so in der Seele weh, dass diese ganze Silent Hills Reboot-Geschichte so den Bach runtergegangen ist. Weil was in so einer Art da, also einfach dieser ganze, das ganze Feeling davon, aber eben diese Story von dem Alten. Das nochmal mit moderner Technik machen. Und was macht denn Konami mit dieser Lizenz verdammt nochmal? Ein Pachinko-Automaten irgendwo hinstellen.
Das gibt es doch nicht. Das Geile ist ja gerade nach dem Resi 2, ich wette, wenn du ein Silent Hill 2 nochmal einfach so als Remake machen würdest, das würde, glaube ich, durchaus nochmal laufen. Nicht so wie ein Resi, weil Resi ist zu sehr, also dafür war Silent Hill schon immer zu sehr Nische und Resi zu sehr Massenmarkt. Es gab immer schon massive Unterschiede in der Serie, was die Reichweiten angehen von dem Ding. Aber trotzdem, ich glaube, damit würdest du noch mal gut laufen können. Aber ehrlich gesagt, es gibt, also man kann, glaube ich, Resi 2, zumindest Silent Hill 2, kann man richtig, richtig gut aufhübschen und das sieht dann richtig ordentlich aus.
Ja, aber es ist also doch echt, nichts mehr, was heutzutage jemandem Angst einjagt. Also das kann man doch nur mit so einer Museumsneugierde noch spielen, aber nicht mit so einem, ich möchte jetzt einen High-Class-Entertainment-Horror-Schocker spielen, der mich
also zumindest in den Innenräumen mit den festen Kameraperspektiven, dadurch, dass sie, was ja schon ein bisschen außergewöhnlich war, dass sie damals ja schon eine Taschenlampe hatten, die echte Schatten geworfen hat. Mhm. Dadurch funktioniert das heute noch ganz gut. Also ich war letztlich im letzten Video davon gesehen und war total überrascht. Okay, ja, die Stadt ist vielleicht ein bisschen, aber die Stadt geht sogar auch, weil die Stadt verhältnismäßig wenig Natur ist. Mhm. Und schwierig ist ja mal Natur, weil Natur war halt früher so eine flache
Platte. Das war ein Baum. So das, da war ein Baum.
Ja. Ja, genau. Aber bei einer Stadt ist ja einfacher. Ja. Da hast du ja verhältnismäßig klare Geometrie. Also ich war überrascht, wie cool man das hindrehen kann. Noch. Also irgendjemand hatte, glaube ich, diese PC-HD-Version nochmal überarbeitet und also, war gar nicht so schlecht. Aber ich verstehe, was du meinst. Ich würde das zum Beispiel auch ehrlich gesagt heutzutage lieber als First-Person-Ding erleben.
Ja.
Ich glaube, das, weil diese Intensität.
Ja.
Du hast schon diesen Switch gemerkt, als die Spiele dann in die First Person gingen mit diesem Horror. Und es ist ja auch ein Spiel. Klar, man kann so ein bisschen kämpfen, aber ich finde Silent Hill, es würde dem Spiel zum Beispiel besser stehen, wenn man nicht kämpft. Also Silent Hill würde sich eher eignen für diese Fluchtspielkategorie von einem Outlast oder.
Ja, das Kämpfen in Silent Hill war doch irgendwie Players nie cool. Also das war doch halt so ein Rumgefuchtel dann da immer.
Und bei Resi will man das ja jetzt so. Das macht ja Spaß, das hat ja Spaß gemacht. Aber Silent Hill würde ich lieber als First-Person Outlast-Ding heute erleben.
Wie teuer kann das sein? Das kann mir doch keiner erklären, dass es da keinen Businessplan für
wenn
gibt.
Wenn du jetzt Millionär wärst.
Ja, wir arbeiten dran. Ach ja, ein Spiel habe ich auf meiner Liste, dann bist du es erst nochmal dran.
Dann, ich hatte ein paar mehr noch auf, aber ich schwanke hin und her. Ob ich was ganz Obskures nehme oder... Ach, ich nehme eins, wo es ein Remake gab.
Outcast. Okay. Outcast.
Outcast.
Ja.
Also das, ich glaube, 1999 ursprünglich veröffentlichte 3D-Voxel-Spiel mit Cutter Slate, der auf einen anderen Planeten, Adelpha, teleportiert wird und dort die Welt und die Erde retten soll. In 6 Regionen, die mehr oder weniger Open World waren zwar unterteilt in 6 Regionen, aber die waren dann offen und das war für damalige Verhältnisse der Wahnsinn technisch. Und dann kam viele, viele Jahre später, kam auf Steam die Version 1.1 raus. Da konnte man dann die Auflösung auf 1080 stellen, man kann es mit dem Gamepad spielen. Also man kann Outcast 1.1, was auf Steam und auf GOG verfügbar ist, heute ganz gut spielen. Sieht auch immer noch ganz gut aus. Läuft jetzt auf modernen Systemen auch flüssig. Früher ist das ursprüngliche Spiel hatte nicht mal als Option nicht mal 640x480 angeboten als Auflösung. Weil selbst die 5, es war eine 500 noch was mal noch was Auflösung und die hat damalige Rechner gekillt. Also das lief schon bei niemandem. Heute, wie gesagt, heute kannst du es in 1080 60 Frames Probleme spielen und diese Version 1.1 ist auch ganz gut. Aber es sind halt so ein paar Sachen, die einfach Teil der Engine sind. Zum Beispiel, es zieht sich immer so eine Linie durchs Bild. Das liegt an dieser Voxel-Engine und wie sie verwendet haben, die kannst du nicht loswerden. Das ist eine ganz komische Linie, die man immer so sieht. Und es gibt auch so ein paar andere Beschränkungen. Die Animationen sind ein bisschen merkwürdig für heutige Zeiten, würde man sagen. Das Kerngameplay ist eigentlich noch ganz cool. Ist ein bisschen langsamer, als man es heutzutage gewohnt ist. Aber so ein paar Sachen, wo man sagen würde, ah, da könnte man noch ein bisschen was drehen. Und dann wurde vor ein paar Jahren, oder ist gar nicht so lange, glaube ich, letztes Jahr oder so, wurde Outcast Second Contact veröffentlicht. Ja. Genau. Und das war ein richtiges Remake. Also neue Engine. Es war inhaltlich fast 1:1 das gleiche. Manche Gebiete wurden ein bisschen erweitert, aber neue Engine. Sah ganz cool aus, aber es war so ein klassisches Remake, das zu viel falsch gemacht hat. Da hat zum Beispiel ein neues Intro drin, weil klar, es ging nicht mehr, du konntest, grafisch hat das Intro nicht mehr zu dem Original gepasst, aber das alte Intro war halt super cool und das neue war so ein bisschen an bewegte, gemalte Bilder und super scheiße, also schon mal ein richtig beschissener Einstieg ins Spiel rein. Dann sah die Hauptfigur, die ja in der deutschen Version von dem Sprecher von Bruce Willis gesprochen wurde, Manfred sah jetzt, Lehmann. Genau, passte damals zu der alten Figur sehr gut. Jetzt sah diese neue Figur wie so eine Art Nathan Drake aus. Der sah aus wie 23 oder so. Also viel, viel zu jung für diese Stimme. Klar, ist natürlich ein Problem. Im Französischen und Englisch klingt das Spiel anders. Ne?
In dem Remake.
Genau, genau, ja. Das war gleich. Das war auch ein bisschen das Problem, weil die Qualität der Aufnahme war nicht so wahnsinnig hoch. Also das hast du heute schon ein bisschen gehört, dass ein bisschen kratzig sich anhört. Aber die Figur passte optisch nicht mehr dazu. Und dann haben sie so völlig irrsinnige Sachen in dem neuen Ding gemacht. Jetzt haben zum Beispiel die Figur, mit denen du reden kannst, immer wie so ein großes Facebook-Emoji-Icon über dem Kopf und so eine Scheiße. Und völlig die Immersion zerstörende Einblendung in der Welt. Also also ein paar Sachen, die drin sind, sind vielleicht ganz gut, sodass zum Beispiel die ganzen Fremdwörter, die in dieser Sprache benutzt werden, optional untertitelt sind, dass man dann weiß, was der da sagt, dass man nicht im Lexikon nachgucken muss. Okay, von mir aus kann man so machen, aber du läufst durch diese Welt und da sind Icons, wo du so denkst, was ist denn, welcher Twitter-Depp ist denn hier durchgerannt? Das ist so eine Scheiße. Ja, also wirklich, wirklich furchtbar. Und dann haben sie generell die Spielgeschwindigkeit ein bisschen erhöht, also die Kämpfe laufen schneller ab. Dagegen wäre jetzt auch nichts einzuwenden, aber sie haben zum Beispiel die Kamera geändert. Sie haben die Kamera im Original, blieb immer weit draußen, auch wenn er gezielt hat. Gut, es gab noch eine First-Person-Kamera im Original, die hat aber, glaube ich, niemand benutzt. Die ist auch in einem Remake einfach gar nicht drin. Gibt's gar nicht. Komplett raus. Weil da hätten sie für heutige Standards halt die Waffen auch richtig animieren müssen und eine richtige First-Person-Kamera reinmachen müssen. In dem alten war das einfach die Kamera in die Figur reingesetzt. Und so sah das dann natürlich auch aus. Ja. Aber man hat es in der Regel aus der Third-Person gespielt und die Kamera war weit weg. In dem neuen Spiel zoomt die Kamera immer, sobald man über Kim und Korn zielt, in so eine wirklich nahe Schulteransicht. Also als wäre sie hier. Und dann wird das Spiel unfassbar unruhig, weil die Kamera nicht weich ausgefedert ist, sondern an der Figur klebt. Und dann, wenn du dich ein bisschen bewegst und ein bisschen rumläufst, und der Boden ist in dem Spiel nie eben, weil du so über Felder so läufst. Es ist immer so kleine Unebenheiten. Ey, das ganze Bild wackelt die ganze Zeit. Es lässt sich so scheiße spielen. Also das ganze Spielgefühl ist im Arsch. Und sowas habe ich noch nie erlebt. Das ist so ein Kack. Also ich habe mich so geärgert, ich habe mich so gefreut drauf, als es angekündigt wurde. Ich habe geschrien vor Freude.
Ja.
Also gut, dieses Jahr haben die 13-Macher nochmal die Chance, es richtig zu verkacken. Also da die Chance besteht. Aber das war wirklich ein Dreck vor dem Herrn. Sowas habe ich noch nicht erlebt. So ein gutes Spiel in so eine Scheiße umzuwandeln. Durch so ein paar Sachen, wo du so denkst, sag mal, seid ihr, das waren sogar die originalen Entwickler, seid ihr irre? Wie könnt ihr denn das, was euer Spiel damals ausgemacht hat, diese immersive Welt,
vielleicht haben voll sie
klatschen mit
in ihrem Spiel so was anderes gesehen als du?
Sicherlich, natürlich, klar. Ja. Aber es waren ja dann auch die Kritikpunkte an dem Ding, ne? Also, ja, dass dieses immersive Gefühl verloren gegangen ist, dass die Steuerung ein bisschen komisch ist. Sie haben versucht, es noch nachzupatchen, aber ehrlich gesagt, probiert, nee, sorry, aber es geht gar nicht. Also, das war meine Fresse.
Das ist vielleicht auch eine schöne, wie sagt man, eine cautionary tale.
Ja. Denn das kann nach hinten. Genau, wollte ich ganz kurz noch sagen. Das war so das, was ich selber jetzt aus der näheren Erinnerung als Worst Case kenne, so dass mal was richtig schief gegangen ist. Deshalb würde ich gerne noch mal ein saubereres Remaster haben.
Ja.
Und nicht mal unbedingt ein Remake, ein Remaster. Also ein bisschen die Animation anpassen von den Figuren, vielleicht ein bisschen an den Modellen nochmal arbeiten und vielleicht diese komische Linie, die sich da immer durchs Bild zieht, irgendwie loswerden.
Gab es da nicht irgend so eine Mod noch, die auch irgendwie das machen wollte? Oder so eine Art Total Conversion, also so ein Fan-Projekt?
Das gab es auch noch, aber das ist noch Jahre davor gewesen. Ich glaube, es war auf Basis der CryEngine. Ja. Und ist nie weit gekommen. Also da kann man keine Hoffnung drin haben. Und ein anderes Beispiel war jetzt vor kurzem gerade zum Beispiel erst Assassin's Creed 3 Remaster. Mhm. Habe ich mich mega drauf gefreut, weil ich es endlich mal durchspielen wollte. Und dann kommt dieses Remaster raus und ist über weite Strecken cool. Also es sieht fast immer besser aus. Ein paar grafische Entscheidungen sind ein bisschen fragwürdig, ein bisschen die ganze Beleuchtung in Zwischensequenzen, alles umgeändert, es passt oft nicht mehr, es sieht nicht immer besser aus, sieht manchmal wirklich aus, als würdest du vor einem Bildfehler stehen. Aber das Krasseste ist halt, dass selbst wenn du das komplette HUD ausmachst, hast du die Missionseinblendungen trotzdem immer da und sie sind sehr mittig gerückt worden jetzt, so dass du selbst in dramatischen Szenen manchmal die eine Hälfte des Bildes voll mit Text hast. Oder was? Hat das keiner mehr Probe gespielt? Ihr müsst doch gemerkt haben, dass im Original hat er immer nur die aktuelle Aufgabe angezeigt und die anderen wieder zugeblättert. Jetzt zeigt er immer die einzelnen Punkte an und das ist auch voll in der Mitte von. Also es ist wirklich wie raufgeklatscht.
Ja.
So eine Schatter. Es gibt keine beste Version von Assassin's Creed 3. Und das ist echt schade. Zumal ja die alte Version aus dem Handel genommen wurde. Also sowas kann, also Remaster und Remakes können auch schief gehen. Also selbst bei Batman, bei den Batman Arkhams wurde drüber gestritten, weil da auch künstlerisch ein paar Sachen gedreht wurden.
Das ist halt dieses Ding, was damals durch technische Unzulänglichkeiten der Fantasie des Spielers überlassen war, wenn dann diese Leere dann ausgefüllt wird mit halt schärferen Texturen und es ist halt nicht mehr plötzlich irgendwie Batmans Gesicht, weiß man nicht so genau, was hier zwischen der Nase irgendwie ist, weil wie der Schatten da so drauf fällt und jetzt weißt du halt, wie das aussieht. Ich sehe, das sieht aber doof aus. Wieso macht ihr das so? Sieht doch nicht gut aus.
Ja.
Und das ist, glaube ich, ganz oft der Fall. Also tatsächlich bei diesem Assassin's Creed Remaster hatte ich das Video von Candyland angeguckt. Dann war schon kurz davor, zum Kollegen Stefan rüber zu gehen, sagen, Stefan, du hast da die Labels vertauscht. Das ist das Alte und das Neue, muss doch andersrum sein. Ja, so, ja. Nee.
Also man muss schwererweise sagen, es sieht wirklich
aber es über gibt weite halt schon Strecken einige, besser aus, einige Stellen,
ja, also wo man fast alle Zwischensequenzen ist. Sehen aus, als wär, seien sie kaputt.
Ja.
Und weil sie halt sie haben eine komplett neue Beleuchtungsweg geändert und dadurch änderst du halt auf Schlag deine ganze stilistische Ausrichtung. Und das ist schon hart. Das kannst du nicht einfach mal mit einem Klick machen und dann funktioniert das für ein 60-Stunden-Spiel.
Ja. Ein letztes Spiel habe ich noch auf meiner Liste. Und das ist eigentlich auch, so wie jetzt du gesagt hast, mit Outcast, ein Spiel, das hat eigentlich schon ein Remake bekommen. Aber das ist mir nicht genug. Es geht um Metal Gear Solid. Das erste Metal Gear Solid wurde ja schon geremaked mit The Twin Snakes.
Twin Snakes, ja.
Fanden viele doof. Ich fand das geil. Ich fand das so geil. Das ist im Großen und Ganzen für den GameCube ein Remake von dem PlayStation Original Metal Gear Solid gewesen, mit dem Unterschied, dass die halt alle Zwischensequenzen aufgegeilt haben. Also insgesamt waren da auch mehr, die Charaktermodelle waren halt neu gemacht, ein bisschen detaillierter. Es gab halt mehr Funktionen, die man auch aus Metal Gear Solid 2 kannte, dass man auch so aus der Ego-Perspektive schießen konnte, wenn mich nicht alles täuscht. Also mehr so Komfortfunktionen. Im Großen und Ganzen war das Spiel das gleiche, aber die Zwischensequenzen halt alle auf 11 gedreht. Also die ganzen Choreografien, mit der im Original halt irgendwie so gemacht hat, Hände hoch, dann schmeißt er halt im Remake irgendwie 23 mal 20 Pistolen hoch und fängt die alle und also diese ganzen Choreografien, Hongkong-Action bis zum geht nicht mehr. Das fand ich so geil. Und jetzt denke ich mir, wie würde das aussehen, wenn man das noch eine Stufe weiter dreht? Also wenn man mit moderner Technik das nochmal auf dem gleichen Style-Niveau macht. Das ist ja dann damals, soweit ich das weiß, nicht direkt von Kojimas Team gemacht worden, sondern der hat dann irgendwie am Ende nochmal gesagt, ja, passt schon. Aber tatsächlich ist es ein anderes Team gewesen, was das gemacht hat. Ich weiß gerade gar nicht, wer das gemacht hat. Und nebenbei mal gucken. Aber sowas nochmal, um einfach diese Metal Gear-Reihe nochmal.
Würdest du es noch verrückter haben wollen oder nur schöner?
Es muss nicht unbedingt noch verrückter sein, aber es könnte in bestimmten Stellen. Das war ja nicht verrückt, das war ja einfach nur ultra stylisch. Also halt so dieses, was man sonst aus dem Anime kennt. So, wo halt einfach die Gesetze der Physik für Style einfach aufgebrochen werden.
Ja.
Dann
Kann
hechtet
man
er
übrigens
sich.
empfehlen für alle, die es selber mal spielen wollen. Auch das Spiel funktioniert mit dem Dolphin-Emulator astrein. Keine Probleme. In 1080 und in, also das sieht auch immer noch gut aus. Also.
Weißt du, von wem das gemacht wurde?
Na, jetzt. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Also wenn es sich so weghaut.
Silicon Knights.
Nein! Das ist ja der Hammer!
Na gut, dann haben sie in ihrer Karriere halt doch zwei gute Spiele gemacht und nicht nur eins.
Wahnsinn.
Ah. Das macht mich jetzt aber fertig. Das macht mich jetzt aber fertig. Na gut, Kojima hat als Producer und Designer da mitgemacht, also kann sich nicht ganz rauswinden, aber ich fand das mega geil. Ich habe das so gerne gespielt. Und das jetzt nochmal. Also ich finde, das ist auch irgendwie, wie Konami sich da hängen lässt. Gut, die haben natürlich diese hässliche Trennung da von Kojima irgendwie mitgemacht und die haben da nicht so Bock, aber das haben sie doch noch quasi im. Die haben die Lizenz. Das könnten sie doch einfach nochmal machen. Dann laufen sie dann auch nicht Gefahr, wie bei dem, wie ist das bescheuerte Metal Gear Survive, dass sie jetzt quasi ein neues Kapitel Metal Gear erzählen, was irgendwie dumm ist. Dann mach halt einfach nochmal das. Ist ein. Die ganze Story vom Pacing her, von der Atmosphäre, Shadow Moses Island, diese geilen Figuren, die es da noch gab. Also die ganzen Bossgegner, wie cool die alle designt waren, der ganze Supporting Cast, diese Codec-Gespräche und so, das ist alles die Lizenz zum Gelddrucken so ungefähr. Und die lassen das einfach da verkommen. Noch ein Pachinko-Automat hinterher, ey.
Ja, das ist schon echt traurig.
Ich frage mich also wirklich, die machen nur noch Pro Evolution Soccer und das war's, oder?
Ja, mal sehen, vielleicht kündigen sie jetzt auf der E3 halt nochmal was an.
Dann raste ich aber aus, ne? Also wenn das Metal Gear Remake auf der E3 angekündigt wird,
Das glaube ich nicht, dass du da nochmal.
dass ich ausraste, du wirst
Ach
es
so,
glauben.
das. Hinter der Bühne kommen 2 Jahre später dann die mitgezeichneten Videos auf dem Handy. So, ja, Oma, er tickt aus. Arrogantes GameStar-Arschloch zeigt sich von seiner wahren Seite. Wie dieser Nintendo-Typ in Russland, der nicht mitkriegt, dass er da live im Stream ist. Diese ganzen. Ja, das müsst ihr anders machen, das ist doch scheiße hier.
Ja,
Das geht so.
viel zu gut,
Das
ey.
ist so geil. Wahnsinn.
Ja. Wie der eine Moderator auch immer guckt, während der noch so on-air zusammenscheißt, er so. Viel zu gut, ey. Ja.
Ja, ich hab noch eins
Ja.
und ich muss mich entscheiden, aber ich muss mich innerhalb des Star Wars-Universums entscheiden, denn tatsächlich sind es 3 Spiele im Star Wars-Universum. Ich kann mich nicht so ganz
Können Sie die
entscheiden.
nicht alle in eins zusammen remaken?
Das wäre der Wahnsinn, weil es wäre nämlich schon ein Wahnsinnsspiel. Denn ich habe auf der Liste 3 Star Wars-Spiele. Das ist einmal Dark Forces, dann Rogue Leader, also der Nachfolger von Rogue Squadron. Und das erste X-Wing. Und wenn man die alle zusammenmixen würde, so ein bisschen, im Grunde genommen war das ja teilweise sogar Rogue Leader schon so ein bisschen, das wäre natürlich der Wahnsinn, auf dem Planeten eine Mission in der Ego-Perspektive machen, dann ins Weltall. Also im Grunde genommen Star Citizen mit Star Wars und fertig.
Vor allem, du hast gerade Star Citizen fertig im selben Satz gesagt.
Ich meine, wenn sie clever wären, würden sie einfach die ganzen Ideen von Star Citizen nehmen. So wie, das wundert mich eh, dass keiner bis jetzt irgendwie gesagt hat, wisst ihr was, der Roberts verläuft sich doch da sowieso noch über Jahre hinweg. Ist auch okay, seine Fanbase unterstützt ihn dabei und bezahlt ihm. Das ist völlig okay. Aber warum nehmen wir uns nicht ein Team, die einen guten Producer haben, der sagt, das ist wichtig und macht Spaß und ist cool? Und das ist einfach nur Unsinn. Und nimmt sich einfach das Zeug und greift dem schon mal in den Jahren davor so ein bisschen den Markt ab.
Ja,
Also, gerade, ich meine, im Ubisoft
sind halt
versucht es
eher
ja
nur
so ein
so
bisschen
kleine
mit
Teams, die das
Beyond.
immer machen, ne? Ja,
Es
gut,
bräuchte halt
und
so ein
Ubisoft.
mittelgroßes Ding. Beyond Good and Evil, aber Beyond Good and Evil, glaube ich, übertreibt es da auch. Auch die sind irgendwie so diese Frage: Welcher Teil soll denn da Spaß machen? Wo wollt ihr denn eure Emotionen erzählen? Wo
Ja.
soll das denn stattfinden? Und sich das nicht einfach nehmen. Aber naja, ist ein anderes Thema. Also wundert mich nur einfach. So, hä? der baut euch alle Ideen vor und ihr seid doch sonst nicht so mit Klauen. Also
ja.
Meine ganze Generation hat Doom geklaut, waren alle okay mit. Also was soll der Scheiß? Und GTA und Dark Forces hat ja auch Doom geklaut, aber es hat es halt clever gemacht. Aber wie gesagt, aber die Sache ist halt die, bei Dark Forces spricht dagegen, es gibt diese Dark XL Engine. Man kann also Dark Forces in eine neue Engine übernehmen und hat dadurch dynamische und farbige Beleuchtung, 1080 und 60 Frames, Maus und klassische Maus- und Tastatursteuerung. Also man kann das alte Dark Forces in einer wahnsinnig coolen Version spielen. Das geht. Ist ein bisschen fummelig zu machen. Das hat auch noch ein paar Bugs, aber es geht grundsätzlich so. Nummer 1. Was gegen Rogue Leader spricht, ist, man kann, wenn man einen sehr leistungsfähigen Rechner hat und akzeptiert, dass es nur zu 95% flüssig läuft, weil es immer noch ein paar Zwischensequenzen gibt, wo es nicht ganz flüssig läuft und ein paar so Soundaussetzer passieren. Man kann das aber über den Dolphin-Emulator in 1080, in 60 Frames und sogar, was ich so, was, das wusste ich überhaupt nicht, mit Textur-Mod-Packs.
Mhm.
Es gibt Textur-Mods für ein GameCube-Spiel. Also, hä? Ich verstehe nicht mal, wie das geht. Also, was? Mhm. Wie geht das? Verstehe nicht, keine Ahnung. Also auch das kann man spielen und ich kann es jedem nur empfehlen, schaut euch mal, sucht mal nach Dolphin 5, Rogue Leader und schaut es einfach mal an. Ihr werdet baff sein, wie unfassbar gut das heute noch aussieht durch die hochgezogene Qualität. Gerade die Schlacht um Endor, also gerade im Weltraum, weil da Boden, klar, Bodentexturen, Sachen, das ist immer ein bisschen schwierig, ne, heutzutage.
Weltraum ist schwarz.
Ja, und gut. Die Schiffe, boah, Wahnsinn. Mhm. Nee, aber deshalb entfällt meine Entscheidung auf X-Wing 1, weil das tatsächlich aus dieser Generation ist. Im Gegensatz zu TIE Fighter konnte man X-Wing 1 selbst in der Collectors Edition, also in der 1993 veröffentlichten CD Collectors Edition, 1994, so rum, 1994 kam die, glaube ich, raus. Oh, selbst in der Version konnte man das leider nicht in diesen niedrigen SVGA-Auflösungen spielen. Also das hatte keine 640x480 Auflösung, genau. Und TIE Fighter kann man in 640x480 spielen. Und ich finde, das reicht, um das noch halbwegs spielen zu können. Also TIE Fighter kann man heute noch spielen. Geht echt noch gut. Ich meine, als Spiel ist es TIE Fighter sowieso über alle Zweifel haben. Aber das, was du da hast, hat eine Maximalauflösung von 320x200 Bildpunkten. Guck das mal auf einem, ich weiß nicht, wie viel Zoll mein Fernseher hat, aber gut,
Hier ist auf der Packung übrigens, im Podcast kann man das nicht sehen, aber mein Lieblings-Screenshot, der auf allen Spielen hinten drauf ist, ist, wie dieser imperiale General in die Kamera guckt. Warte, ich schaue, ob ich das einfangen kann, oder? So.
Ja, doch, dieser Dicke da, ne, mit der lila Uniform. Man
sieht das leider nicht gut, weil die Kamera das nicht scharf stellt. Ja. Aber der macht so. Weil da gerade Darth Vader kommt und er hat halt seinen Scheiß nicht fertig. Dann gibt's Ärger. Da.
Und deshalb fällt meine Wahl und das letzte Spiel auf X-Wing 1. Und zwar die Version dieser CD Collectors Edition, denn die war auch noch mal, die war ja schon ein kleines Remaster, denn da haben da sie war ja
der Sound ja dann besser.
Naja, und es waren alle DLCs, also es waren DLCs Erweiterungspacks dabei und vor allen Dingen sie haben die Missionen noch mal überarbeitet, weil das war ja das große Problem bei X-Wing 1, dass die Missionen so unfair waren. Im Gegensatz zu TIE Fighter war ja von der Balance echt gut, hat gut funktioniert und X-Wing 1 war, es war halt das erste der Reihe. Da war noch vieles nicht ganz sauber. Mhm. Die Missionen waren echt unfair oft. Sehr, sehr schwer, wenn du einfach an der falschen Ecke warst in dem Moment und dann kam irgendwo ein Raumschiff rein. Du hast keine Chance, also es ging nicht. Und das haben sie aber überarbeitet in dieser Collectors CD-Version. Die waren immer noch nicht ganz perfekt, also da wäre immer noch Platz zur Verbesserung, aber die einfach nehmen und in der 1080-Auflösung, ich würde auch nicht wollen, weil es kam ja 1998, kommt ja der Dreh, es kam ja 1998 nochmal eine Version von dem Ding mit der Engine aus X-Wing vs. TIE Fighter.
Was? Das gibt's?
Es gibt X-Wing 1 mit der Engine aus X-Wing vs. TIE Fighter. Dann ist es in 640x480 Bildpunkten, also von der Auflösung her so, dass man es halbwegs spielen kann. Alle Schiffe sind texturiert und es ist halt komplett die X-Wing vs. TIE Fighter Engine. Die ist aber scheiße. Die ist aus so einer klassischen Übergangsphase, aus so einer 3D-Übergangsphase. Überall Texturen drauf, gab sogar schon Beschleunigung, also gefilterte Texturen, aber der Sound funktioniert nicht so gut. es sieht auch alles noch nicht ganz so rund und fertig aus. Also
hat
nicht
er das
wie
dann
zum Beispiel,
keine dynamische Musik mehr?
Nee, hat es nicht mehr.
Das ist ja das Geilste eigentlich dran gewesen, ja, dass das immer so ineinander überblendet, wenn da Trouble ist oder
das,
nicht.
Das hat es nicht mehr. Und auch die Zwischensequenzen und diese Zwischenbilder sind auch neu, neu gemacht, aber nicht mehr so charmant wie früher. Mhm. Es sind auch weniger, also es fehlen einfach ein paar. Also das passt nicht so gut zusammen. Und das Problem ist, die Missionen sind auch oft kaputt, weil sie haben einfach die Skripte in diese neue Engine übertragen. Und diese neue Engine war aber nicht für diese Missionsskripte gebaut. Die hat damit nicht gut gehandelt. Also die zum Beispiel, also die internen Zeitticker für wann erscheint wie welches Schiff, die haben in dieser neuen Engine anders funktioniert. Und deshalb waren manche Missionen durcheinander und so ein Zeug. Also es hat nicht gut funktioniert als Spiel. Und ich hätte lieber das alte, sogar auch ohne, nur mit dieser Grout-Shading, also gar nicht mit ich brauche gar nicht mit Texturen, einfach nur das Hochziehen. Das hatte ja auch irgendwie einen Charme, diese untexturierten Dinger. Ich meine, heute müsste man einfach noch ein bisschen Schatten drauf machen, ein bisschen Self-Shadowing, ein bisschen härtere Kanten vielleicht ziehen, dann würde das schon einen coolen Look haben. Es gab vor ein paar Jahren mal eine Unity, ein Unity-Projekt, die das die alten Missionen genommen haben und einfach in so eine neue Unity-Engine gesetzt haben. Und das sah schon verdammt geil aus. Da ist aber nie wirklich was draus geworden.
Wenn da aber neues käme, würdest du das dann mit VR haben wollen oder das
nee,
da keinen Bock drauf?
Ich, ja. Da kotzt bei VR.
Dann machen die das und dann ist es halt zwangsweise
VR-only. VR. Ja. Dann gehe ich aber rüber, dann gibt's warme Backen hier. warme Wangen, so rum.
Heiße Ohren.
Aber das, ich meine, man kann fairerweise, muss man sagen, man kann auch einfach X-Wing Alliance mit dem Upgrade-Pack für die neuen Raumschiffe spielen. Das ist auch super, das ist ein fantastisches Spiel. Aber das alte X-Wing einfach nochmal, auch wegen der Story, dieses, hey, Flucht von Hoth, was ist zwischen den, das war ja auch so krass für uns als Kinder. Es war ja nicht so, alle 2 Jahre kommt ein neuer Star Wars Film raus, sondern die kompletten 90er bestanden daraus, es gab in den 80ern diese Filme und dann gab es noch
it.
Und dann kamen die 90er mit den ganzen Spielen und diese ganzen Spiele haben dieses Universum aufgegriffen und größer gemacht und weiter gemacht und gesagt, hey, das ist ein ganzes Universum, das sind nicht nur diese 3 Filme und ein paar Bücher, ein paar Comics, nein, es ist ein Universum. Und damals, dadurch, dass noch nicht so viel Geld dran hing, hatten sie auch Mut. Heute hat ja, Disney hat ja keinen Mut mit Star Wars. Sie brechen alles immer wieder runter auf diese scheiß Skywalker-Familie und so ein paar Billig-Animationsserien, die echt nicht, die sind so halbwegs okay, aber die sind eigentlich
er redet sich wieder
hartgenommen
in der
Dreck.
Schwester, ja, ich hol schon mal die Spritzen.
Ja, ja. Aber ich meine, wenn man sich mal überlegt, was sie in den 90er Jahren mit dem Star Wars-Universum gemacht haben, da war das wirklich ein Universum, was man da hatten sie Mut in ihr Universum, sie hatten Vertrauen in ihr Universum.
Ja, die haben schon auch viel Scheiß damit gemacht, das muss man auch mal sagen. Ja,
aber, also nicht, aber
viele,
selten bei den...
Wie viele Klone von Luke Skywalker und dem Imperator kann ein Universum ab, bevor es albern wird? Die,
ja,
haben,
den,
die haben die Klone mit Doppel... Da gab es Luke und Luke mit 2 U und das war dann der Klon.
Nein, aber ich meine, in den Spielen in den 90ern, also als sie noch nicht jetzt auch Lizenzspiele zu den Filmen machen mussten. Was sie da für geile Spiele
haben.
Ja, da
gab es natürlich so Sachen wie Droidworks auch, also quasi mal einfach Druiden-Baukasten und Rennspiel und Rollenspiel und das war schon deutlich abwechslungsreicher als heute. Das stimmt schon.
Und vor allen Dingen qualitativ. Der Hammer.
Ja.
Da wird mir gleich die Kamera unscharf.
Hätte da gar nicht gedacht, dass da so viel Fachwissen über Emulation und sonstige Dinge sind, wie man alte Spiele wieder zum Laufen kriegt. Das macht Fritz ganz gerne. Das heißt, das können wir in Zukunft auch öfter noch mal besprechen. Es gibt übrigens auch, wenn euch mehr dazu interessiert, eine eigene Podcast-Folge, wo Fritz davon erzählt, was du da sonst immer so machst. Ne? Also der Spiele-MacGyver heißt die Folge, glaube ich.
Genau.
Könnt ihr euch auch anhören. Das soll es für heute gewesen sein von GT Talk. Wie gesagt, es gibt uns als Podcast und als Video auf dem YouTube-Kanal. Wir sind außerdem auf Patreon. Wenn ihr diesen Blödsinn finanziell unterstützen wollt, das fänden wir cool. patreon.com/gametube.de. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Macht's gut. Ciao.